Ihr hört eine Radiosendung der Gruppe Wir zusammen aus der Projektreihe Jungbrunn. Jungbrunn ist ein Projekt des Deutschen Roten Kreuzes Oberhausen mit dem Ziel, gesellschaftliche Teilhabe von Seniorinnen und Senioren zu fördern und generationsübergreifendes Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund zur Unterstützung der Integration zu ermöglichen. Das Projekt findet in Kooperation mit dem Bürgerfunkstudio im Bert-Brecht-Haus statt und wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat.
Hallo zusammen, wir sind die Radiogruppe Jungbrunnen vom Deutschen Roten Kreuz Oberhausen. In unserem Studiogespräch beschäftigen wir uns mit verschiedenen Themen rund um das gesellschaftliche Miteinander. Ich stelle mich einmal kurz vor. Ich heiße Benjamin, bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder, bin gebürtiger Oberhausener und komme ursprünglich aus der Türkei und gehöre zu der zweiten Generation in Deutschland. Und mit mir zusammen begrüße ich ganz herzlich noch 2 Kollegen am Mikrofon, die auch in der zweiten Generation sind.
Ja, hallo erstmal. Grüß dich, Benjamin. Ich bin der Ayan, bin auch ein gebürtiger Oberhausener, bin 40 Jahre alt und bin auch Vater von 2 Kindern und freue mich heute hier zu sein.
Ja, hallo. Ich bin der Bayram. Ich gehöre auch zu der zweiten Generation. Ich bin auch verheiratet, habe 2 Kinder und arbeite in einem chinesischen Unternehmen. Ich beschäftige mich im Betriebsrat und zugleich bin ich auch Vereinsvorsitzender der großen Moschee hier in Oberhausen, womit ich auch mit Menschen sehr viel zu tun habe, was ich auch sehr liebe, mit Menschen umzugehen, mit Menschen zu reden. Und umso mehr gefällt mir das jetzt auch, dass wir jetzt hier zusammenkommen können dürfen, mit dem Deutschen Roten Kreuz Jungbrunnen das Thema hier zusammen anstoßen können.
So, schön, ja, dann fange ich direkt schon mal an. Gesellschaft, ein großes Thema. Wie seht ihr den momentanen Zustand der Gesellschaft in Deutschland und wie ist das Leben in Oberhausen?
Also meiner Meinung nach ist die Gesellschaft in Deutschland ziemlich durchgemixt, würde ich mal so per se sagen. Weil wenn man sich das heutzutage anguckt, sieht man sehr viele Gruppierungen, sieht man sehr viele Schichten von der unteren Schicht bis zur oberen Schicht. Ich finde, dass die Gesellschaft in Deutschland allgemein, ich rede jetzt mal allgemein, halt nicht auf einem durchschnittlichen gesunden Niveau ist. So. Und wie gesagt, wir in Oberhausen sind auch jetzt mit dieser Sache auch ziemlich involviert, weil wir sehen tagtäglich hier in verschiedenen Orten, in verschiedenen Plätzen, verschiedene Menschengruppen mit verschiedenen Gedanken, mit verschiedenen Kulturen. Das ist nicht einfach. Also ich sehe das jetzt nicht so mit einem gesunden Auge.
Ja, das Thema ist natürlich sehr sehr komplex, sehr schwierig, darüber eigentlich so kurze Wörter zu fassen. Auf jeden Fall, wir aus der zweiten Generation, wir haben natürlich einige Sachen hier durchgemacht, muss ich sagen. Wir haben aber sehr gut Fuß gefasst hier in Oberhausen. Und die Schere, was der Kollege jetzt, mein Vorredner, der Ayan, gesagt hat, ich glaube auch die Schere geht immer weiter auseinander, so dass die gesellschaftlichen Probleme und die finanziellen Probleme der Familien, der Kinder, der Jugend, man sieht's halt und man spürt das auch irgendwo leider.
Was spaltet denn die Gesellschaft eurer Meinung nach am meisten?
Meiner Meinung nach, die größte Spaltung findet in den Medien statt. Die Medien sind meiner Meinung nach wirklich die Haupttäter, sage ich mal. Jetzt mal einfach so die Haupttäter dafür, dass Menschen wirklich in eine bestimmte Position gedrückt werden oder ein Profil abbekommen, vielleicht was sie gar nicht wollen. Ne, die fühlen sich dann da einfach wohl in der Position, die glauben, sich dort in dieser Position wohlzufühlen. Aber die ganze Spaltung, wie gesagt, ist immens in Deutschland. Es ist nicht einfach. Ne? Und der Hauptgrund dafür sind auf jeden Fall die Medien. Das ist meine Meinung. Weil die Medien werden wirklich gnadenlos deswegen auch ausgenutzt. Also
wie viel tragen die Medien dazu bei, dass wir meistens anders denken als gewollt?
Ja, man natürlich tragen die Medien was dazu bei, aber jeder ist für sich selbst zuständig und jeder ist für seine eigenen Gedanken, für seine eigenen Taten verantwortlich. Und deswegen ist es auch immer sehr leicht, die Schuld dann auch irgendwo auf irgendwelche Probleme oder Gesellschaften oder ethnische Gruppen zu schieben. Das ist immer so die leichte Sache. Und wir sollten uns jetzt nicht auf diese leichteren Sachen konzentrieren, sondern auch die Sache selbst anpacken. Weil wir selbst müssen auch mal gucken, wo machen wir Fehler, wo machen wir Spaltungen, wo trennen wir. Und da sollten wir auch vielleicht bei uns selbst anfangen, irgendwo unsere Hausaufgaben zu machen. Von Spaltung zu reden ist immer einfach und von Problemen und von Kritik ist immer leicht zu reden. Und deswegen sollte jeder seine eigene Nase anpacken, auch seine eigenen Hausaufgaben dann in die Richtung machen. Das ist erstmal, und wir hatten letztes Mal haben wir auch darüber geredet gehabt, Ayan, Empathie. Naja, Empathie heißt dann, die Sachen von Perspektiven der anderen Leuten zu sehen. Und das ist auch vielleicht der Grund, Ayan. Das ist auch vielleicht der Grund, warum so viel Spaltung passiert, weil jeder guckt immer auf den anderen und sagt, ah, guck mal, der hat ein Haus, der hat einen dicken Wagen, der kann sich satt leisten. Und genau das sollte man vielleicht weniger machen. Das heißt, aber wir wissen ja nicht, was der in seiner Freizeit, in seinem Beruf für Leistungen abrufen muss. Wir gucken immer auf das Äußerliche und das sollten wir auch weniger machen, sondern auch mal uns den Leuten mal anschauen, miteinander reden, so wie wir das jetzt hier machen, finde ich das eigentlich sehr gut, weil Dialog ist immer das A und O im Leben.
Ganz klar, Stichwort Empathie, das ist das Schwierigste überhaupt, was eigentlich heutzutage ein Mensch vernünftig aufbauen kann, weil nicht jeder ist in der Lage, weil jeder betrachtet seine Meinung aus seinem eigenen Fenster. Er akzeptiert keine andere Meinung, er akzeptiert auch keine anderen Blickwinkel. Er sagt, nein, so wie ich das sehe, ist das richtig. Dieser Mensch baut einfach keine Empathie auf. Er nimmt das einfach so hin und fertig aus. Wenn die Menschen, wie gesagt, natürlich empathiefähig wären, hätten wir viel, viel weniger Probleme. Nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Aber das ist leider nicht der Fall.
Und das fängt schon, die Empathie, diese Einstellung dazu, fängt schon in der Bildung an. Und deswegen ist das sehr wichtig, dass wir unseren Kindern, unsere Kinder, die jetzt oft geboren werden, diese Jugendlichen auch in die richtige Richtung zu bilden. Denn eine schlechte Ausbildung, eine schlechte schulische Ausbildung bringt manchmal Kinder auf dumme Gedanken leider. Und deswegen sollten wir uns auf unsere Jugendlichen, unsere Kinder viel mehr fokussieren, eine gute schulische Ausbildung zu bieten. Aber da müssen natürlich Eltern, Kinder, Staat, da müssen alle eigentlich mit anpacken, damit wir die Kinder auch in die richtige Richtung entwickeln.
So, ihr seid ja auch aus der zweiten Generation. Ihr habt ja auch die Zeit mit der ersten Generation ja auch miterlebt. Wie war eurer Meinung nach der Respekt im Gegensatz zu früher? Entschuldigung, ganz kurz, und die Rolle halt auch von den Eltern früher und wie das jetzt ist. Ich könnte ja so besser vergleichen.
Das ist schon ein Riesenthema. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir haben es wirklich genossen, von der ersten Generation gewisse Sitten, eine gewisse Kultur mitzunehmen. Und das hat natürlich unser Charakter geprägt. Aber auch zugleich hat uns auch die deutsche Kultur geprägt. Wir haben hier auch verschiedene Sitten kennengelernt, verschiedene Regeln, verschiedene Charakterzüge. Also wir sind in einem Mix der Kulturen, der zwei Welten sind wir aufgewachsen. Von beiden Seiten haben wir versucht, so gut es geht, das Beste mitzunehmen. Und zum Thema Respekt zu kommen, der Respekt zu der ersten Generation der Kinder und der Respekt zu der zweiten Generation der Kinder, zu den Eltern, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das ist jenseits von Gut und Böse. Wenn ich mir heute zum Beispiel mich in mein Umfeld umschaue, was manchmal für Diskussionen zwischen Eltern und Kind durchgezogen wird, und wenn ich an meine eigenen Kinder, das ist unvorstellbar, unvorstellbar. Ja gut, wer ist der Übeltäter? Sind die Eltern es schuld? Sind die Medien? Wer ist schuld? Ne? Weiß ich nicht. Von allem ein bisschen. Irgendwo schweift das ab. So einfach ist das nicht.
Ne? Ja, auf jeden Fall ist das eine sehr schwierige Situation gewesen und ist weiterhin eine sehr schwierige Situation. Wie der Ayan schon sagte eigentlich, wir sind quasi jetzt in zwei Kulturen aufgewachsen. Also wir selbst sind eigentlich ja mehr mit der türkischen Kultur aufgewachsen, aber wir sind natürlich hier zur Schule gegangen. Wir haben hier unsere Ausbildung gemacht. Wir arbeiten hier. Wir haben unsere Freunde hier. Wir haben unsere Nachbarn hier. Und deswegen haben wir natürlich auch sehr viel von der deutschen Kultur jetzt auch bei uns, die wir auch so leben, fast wie Deutsche, würde ich jetzt sogar sagen. Aber das ist wirklich, es ist sehr schwer, es ist wirklich nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, zwischen so zwei großen Kulturen mit zwei unterschiedlich großen Religionen aufzuwachsen. Ne, und ich muss sagen, das haben wir eigentlich, die meisten von uns haben das hier eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen. Das ist aber auch parallel dazu ist das wirklich eine sehr gute Chance für die Gesellschaft komplett. Wenn wir jetzt in Oberhausen reden, kann ich das nur für Oberhausen sagen, ist das wirklich eine große Chance für Oberhausen, so große unterschiedliche Kulturen zusammenfassen mit den Menschen zusammen. Also daraus kann man wirklich so schöne Sachen machen, ist aber sehr schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig, aber zugleich ist das auch eine Riesenchance. Menschen zusammenzukriegen, die komplett aus anderen gesellschaftlichen Gruppierungen kommen und Religionsgruppierungen kommen. Aber ich finde das schön. Also ich muss sagen, ich bin zwar hier nicht geboren, war schon mit 6 Monaten hier in Deutschland. Also eigentlich, ich kenne mehr deutsche Sprichwörter wie türkische Sprichwörter. Das muss ich auch dazu sagen. Es ist schwer, aber ich fühle mich wohl in Deutschland, in Oberhausen und ganz kurz und knapp, ich liebe Oberhausen und ich liebe es hier zu leben.
Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass wir ja, wie Beidam schon erwähnt hat, wir sind mit 2 Sprachen hier aufgewachsen. Das war wirklich so ein großer Nachteil, als ob ein Fußballspiel beginnt und wir sind schon 2-0 im Rückstand. Weil heutzutage mit 2 Sprachen aufzuwachsen, das sehe ich an meinen eigenen Kindern, die haben auch schon jetzt ein gewisses Alter, weder noch die türkische Sprache oder weder noch die deutsche Sprache sind die kaum richtig mächtig. Also ich denke mal, wir in der 2. Generation haben dieses Problem besser bewältigt wie die 3. Generation, wenn ich das mal jetzt so allgemein sagen darf. Ne? Weil wir durch unsere Eltern der 1. Generation uns wirklich auf dem Weg getrimmt worden sind, frühzeitig auf eigenen Füßen zu stehen. Die heutigen Eltern zum Beispiel der 2. Generation, die unterstützen die Kinder ohne Ende. Die sind bei jedem Event dabei. Die ganzen Hilfestellungen, sei es in der Schule, sei es in sozialen Aktivitäten, die sind immer dabei. Bei uns war das nicht so der Fall. Und das hat unser Charakter geprägt. Wenn ich heute der türkischen Sprache mächtig bin, habe ich das natürlich meinen Eltern zu verdanken, aber einerseits auch natürlich, dass ich selber es wollte, weil ich ja keine andere Möglichkeit hatte. Man ist rausgegangen, man hat deutsche Freunde, man hat türkische Freunde auf der Straße. So, man muss beide Sprachen lernen, um zu kommunizieren. Und die dritte Generation zum Beispiel heute hat nicht das Problem, sehe ich mal einfach so, weil die wirklich entweder entscheiden sich für die türkische Sprache oder die entscheiden sich für die deutsche Sprache. Und das war's dann. Ne? Weil ich kenne viele Beispiele. Man trifft einen Junge, den man familiär kennt. Man fragt ihn was auf Türkisch, guckt er mich einfach leer an, weil er das nicht versteht. Oder beziehungsweise er kann mir gar nicht auf Türkisch antworten. Und genau das Umgekehrte auf Deutsch. Ne? Also wir sind da aus einem härteren Holz geschnitzt, wie aus der 2. Generation.
Ja, okay, Ayan gebe ich auch ein bisschen recht, das stimmt schon. Wir aus der 2. Generation sind schon ein bisschen, ich sag mal, viel mehr durchwachsener und ganz viel noch mehr durchgemacht, wie die jetzige 3. Generation, wenn wir das sagen dürfen. Aber ich muss doch was dazu allgemein was sagen. Die Basis von der 1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, die Basis ist schon komplett anders. Was ist die Basis? Die Basis ist die erste Basis, die hier war, die unsere Eltern, unsere Großeltern, die hier waren, die wollten hier ein bisschen Geld sparen und dann wollten die auch wieder zurück in die Heimat und da halt weiterleben. Und deswegen hat man hier auch nicht so viel Geld ausgegeben wie jetzt die 2. oder die 3. Generation, weil jetzt lebt die 2. Generation hier, die 3. Generation, und die legen auch ihre Gelder, ihre Anlagen dementsprechend an. Sie kaufen hier Häuser, sie kaufen hier Grundstücke, sie kaufen hier einen größeren Wagen, weil sie jetzt hier leben möchten. Aber die 1. Generation halt eben das im Kopf gehabt, wir wollen nicht hier bleiben, wir werden sowieso wieder in die Türkei, in die Heimat gehen und da weiterleben. Und deswegen ist schon die Grundbasis ist eine komplett andere Basis, weil wir, wenn wir jetzt unsere Kinder hier in die Schule schicken, wir wollen, dass sie eine sehr gute Schule besuchen, wir wollen, dass sie sehr gute Ausbildung genießen, wir wollen, dass sie dann einen sehr guten Job haben, mit einem guten Verdienstmöglichkeiten. Und darauf ist unsere Basis jetzt gebaut. Also die erste Basis von der 1. Generation, 3. Generation, die kann man sagen, die ist schwarz und weiß jetzt geworden.
Okay, also können wir davon reden, dass die 1. Generation, wie du schon erwähnt hast, die Absicht hatte, wieder für immer zurückzugehen. Ja, aber bei euch ist das nicht der Fall jetzt, so wie ich das jetzt empfunden habe. Wie ist das denn jetzt? Fühlt ihr euch dann hier heimischer? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr dann, wie soll ich das sagen, voll integriert dann hier und nie wieder zurückzuwollen für immer?
Das ist sehr schwierig. Ne? Man hat, ich habe vorhin gesagt, ich liebe Deutschland, ich liebe Oberhausen und ich liebe es hier zu leben. Ganz klar, keine Frage. Aber ich habe immer noch ein Herz. Und mein Herz, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann mein Herz jetzt nicht sagen, du sollst jetzt das machen, du sollst jetzt so denken. Das Herz fühlt mal halt so, wie es fühlt. Da kann ich nicht machen. Wenn ich eine Frau liebe, dann liebe ich diese Frau auch, weil mein Herz diese Frau liebt. Da kann ich nicht sagen, es liebt die nicht. Da kann ich nicht beeinflussen. Und genauso. Und das möchte ich, dass das auch jeder mal bitte versteht. Das hat nichts mit, ihr lebt hier und warum ist das nur so? Das ist halt so. Mein Herz kann ich nicht ausreißen. Wenn mein Herz immer noch sagt, wenn ich die türkische Flagge sehe, wenn ich in die Türkei fliege, dann fühle ich natürlich ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich, wenn ich da bin, dann vermisse ich Deutschland. Und wenn ich hier bin, vermisse ich Türkei. Ganz ehrlich, das ist jetzt mein Gefühl.
Eigentlich zu dieser Sache, was Bayram gesagt hat, schließe ich mich auf jeden Fall an. Also was mit dem Herzen und mit der Liebe und mit den Gefühlen zu tun hat, schließe ich mich auf jeden Fall an. Aber die ganze Sache hat auch eine Kehrseite der Medaille. Die Sache ist einfach nicht nur mit Gefühle, Liebe und Herz getan. Es ist wirklich so, wenn ich im Urlaub bin, ich bin mit dem Gefühl, Urlaub zu machen erstmal in der Türkei. Ja, ich bin in dem Land, wo meine Wurzeln herkommen. Und ja, man hat seine Artgenossen dort oder beziehungsweise seine Landsleute hat man dort vor Ort im Land. Aber man darf nie vergessen, also in einigen Situationen, wo ich mich in der Türkei im Urlaub befand, dann kam ich mir fremd vor. Warum? Es geht schon alleine mit den einfachsten Beispielen los. Also wenn wir den Verkehr nehmen, damit das jeder zum Beispiel versteht. In Deutschland, wenn ich über die Ampel gehe und es ist grün, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass ein Auto kommt, mich kaputt fährt. Weil ich weiß, in Deutschland hält das Auto bei Rot an, zu 99,9%. So, in Türkei ist das nicht der Fall. Oder man geht zu einer Bank, man zieht eine Karte und man stellt sich an. Das sind jetzt ganz vielleicht banale und stupide Beispiele, die ich gebe, aber das sind so die Kleinigkeiten. Und man kann sich schon vorstellen, wenn es um ernstere und größere Sachen geht, wie es dann dort abläuft, dann kommt einer und sagt dann einfach, ey, hör mal, gib mir mal deine Karte oder lass mich mal kurz vor, mein Onkel hat da irgendwie so einen Termin und meine Mutter muss zum Krankenhaus und so weiter und so fort. Das sind so kleine Sachen, wo ich sage, ey, wenn das schon in der Türkei wirklich so abläuft, wie ist das dann, wenn ich nicht als Urlauber in die Türkei komme und wenn ich mein Leben hier gestalten würde, hier leben würde, dann würde ich mich ja wirklich also man muss sich das vorstellen, ich nehme diesen Fisch aus dem Aquarium und schmeiße das einfach in den Ozean rein, weil ich diese Sachen nicht gewohnt bin. Ich bin Regeln gewohnt, ich bin deutsche Regeln gewohnt, ich bin deutsche Sitten gewohnt, natürlich auch türkische, aber Lebenssitten zum Beispiel im Alltag, da bin ich in Deutschland gewohnt und ich bin auch ein Regelmensch, so bin ich auch erzogen worden. So habe ich es auch in meiner Ausbildung genossen, ich habe es in den deutschen Schulen so genossen und da bin ich auch stolz drauf, auch froh drauf. Aber damit können meine Landsleute in der Türkei nichts anfangen und das ist die nackte Wahrheit. Und deswegen ist die Absicht meiner Meinung nach, mal irgendwann für immer in die Türkei rüber zu gehen und dort zu leben, unmöglich.
Wir machen jetzt mal eine kurze Musikpause. Wir sind gleich wieder zurück. Hallo zurück bei der Radiogruppe Wir zusammen, wir sprechen über die Gesellschaft. Gut, wir haben noch einen Redner, den Mete.
Ja, hallo, ich bin der Mete, bin 1976 geboren in Duisburg und lebe schon seit mehr als 10 Jahren in Oberhausen, bin ledig, arbeite als Handwerker im Bau. Und fühle mich in Oberhausen recht sehr wohl. Also es gibt keine andere Stadt für mich, also meine Persönlichkeitserfahrung. Und bin also von Duisburg bis hierhin gepilgert sozusagen nach Oberhausen. Und 1980 bis 1990 war alles noch heil. Das heißt, da war noch eine schöne Welt. Ab diesem Zeitpunkt war ja natürlich die Gesellschaft ein bisschen gespalten sozusagen. Jetzt versuchen man das gestalten, das heißt statt spalten. Und das hat sich ein bisschen zurückgezogen. Das heißt, wir müssen mehr aktiv sein, damit wir, wie gesagt, gemeinsam, miteinander was erreichen können, beziehungsweise uns gestalten können und Generation hin, Generation her, ich gucke der Tatsache. Tatsache ist, man muss was tun, damit man in der Gesellschaft was erreichen kann. Ja, das fängt Aktivitäten an oder ich habe für verschiedene Vereine was gemacht, Namen will ich ja nicht nennen. Ja, ich habe gerne geholfen oder helfe immer noch. Ja, und das ist die Gesellschaft eigentlich.
Also wir haben ja auch jetzt alle Kinder und die haben auch nach einem gewissen, Alter auch jetzt Handys und so. Das wäre sozusagen das nächste Thema zum Beispiel. Ihr habt ja auch die Zeit ohne Handy erlebt, ne? Und jetzt haben wir ja alle Handys. Wie würdet ihr das jetzt so differenzieren, das Leben mit Handy und ohne Handy, die Vor- und Nachteile halt?
Das sieht man heutzutage überall. Also wenn man heute zum Beispiel bei Besuch ist oder auf der Arbeit oder sei es, wenn man mal ins Café geht, das Handy, das Smartphone beziehungsweise das die digitale Welt, das soziale Netzwerkleben, das hat einen wirklich, man muss sich vorstellen, man ist so im sozialen Netzwerkkokon drin. ne, wenn man sich das so bildlich vorstellen möchte oder kann. Man hat da irgendwie überhaupt keine Chance mehr, bei den Leuten durchzudringen. Zum Beispiel früher bei uns auf der Arbeit, wo diese Smartphones noch nicht da waren, das ist so ein kleines Beispiel, wenn wir Pausen gehabt haben, wir haben uns wirklich hingesetzt, wir haben uns miteinander unterhalten. Und das war Gold wert. Und wenn man heute sich die Pausenräume sich anguckt, zum Beispiel bei verschiedenen Unternehmen, jeder hat sein Smartphone vor sich. So, keiner spricht mehr mit keinem. Keiner hat mehr den Bedarf, überhaupt mal einen Dialog anzufangen mit dem anderen. Ja, ich sehe diese Sache ziemlich als gefährlich. Und das ist nur die Stille vor dem Sturm.
Das Problem ist natürlich auf der ganzen Welt so. Das ist jetzt nicht nur jetzt speziell hier in Deutschland Oberhausen, sondern das ist ja wirklich überall das Problem. Nur und das geht ja weiter. Das wird ja nicht weniger, das geht weiter. Ich kann mich jetzt da nur anschließen, Ayan, bei dir. Das geht auch weiter und ich weiß jetzt auch, ich habe da jetzt auch keine Patentlösungen, was man machen kann oder machen könnte oder machen muss sogar, um diese Sachen zu relativieren und zu drosseln. Weil die Technik, die ist nicht am Laufen, die ist am Rennen. Und wir wissen schon, also früher, wie du gerade sagtest, in den Pausen haben wir auch Zeitungen gelesen. Das gibt's gar nicht mehr. In Pausenräumen lagen Zeitungen, muss man sich mal vorstellen. Ganz einfaches Beispiel fällt mir jetzt gerade ein. Letztes Jahr in Türkei. Wir gehen im Kaffeehaus und sitzen dann draußen und dann liegt normalerweise auf jedem Tisch liegt normalerweise eine Zeitung. Letztes Jahr im Sommer lag nicht eine Zeitung. Ich habe den Inhaber gefragt, wieso liegt hier keine Zeitung? Sagt er, liest da keiner mehr. Jeder guckt auf sein Handy, liest da die Nachrichten. Der Abruf, der Informationsabruf, der ist auch gigantisch. Ne? Wenn jetzt etwas in Südafrika passiert, dann haben wir 2 Minuten auf unserem Schirm. Ne? Natürlich ist das schön, aber irgendwo ist das auch ein bisschen schrecklich und ein bisschen, man kriegt schon ein bisschen Angstgefühle. Man hat so viele Sachen, was man sieht, was man hört, was man liest. Man freut sich nicht mehr auf irgendwelche Sachen. Jetzt sind wir vielleicht ein anderes Thema. Wir haben uns früher, wo wir immer klein waren, auf Filme, die samstags um 16:15 Primetime kamen sollten, haben wir uns gefreut die ganze Woche. Jetzt kannst du, wann du willst, den Film eingeben, dann kannst du gucken zu Hause. Über Netflix, über Amazon, was auch immer. Der Wert wird weniger, genau. Und das ist das Problem bei den Kindern. Nicht nur den Kindern vom Migrationshintergrund, die Kinder, sondern allgemein alle Kinder. Die Wertschätzung, die ist nicht mehr da, weil man hat eben zu viel, muss man sagen. Und das ist das Problem, aber das ist das gesellschaftliche Problem, auch ein Problem der Politiker, da irgendwas einzuführen, um das zu optimieren, sage ich mal. Ich habe da jetzt aber auch überhaupt keine Patentsachen, wo ich sagen kann, das kann man verbessern. Aber ich habe selber Kinder, ich habe selber diese Probleme eigentlich auch, wie fast alle auch. Ja, die Vor- und Nachteile haben wir vorhin gesagt, also das ist die Wertschätzung, die Freude, die Liebe, die wird alles weniger, weil man halt immer alles sofort auf Knopfdruck halt kriegen kann. Und das ist wirklich schwer, da eine Regel aufzubauen und also ich bin jetzt auch irgendwo froh, dass meine Kinder jetzt schon fast erwachsen sind, sage ich mal. Sie sind zwar jetzt so 17, aber trotzdem. Also ich habe da das Gröbste schon mal weg, aber das wird ja mehr, das wird ja nicht weniger, leider.
Okay, eine andere Frage zum Beispiel. Wie ist denn die Rolle der Medien zum Beispiel jetzt Sexismus im TV und so, die Gewaltdarstellung? Was habt ihr dazu sagen?
Also die Rolle der Medien, wenn es im sozialen Netzwerken oder allgemein in den Medien um Sexismus geht, sind die Hauptübeltäter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Diese ganzen Sendungen, wo zum Beispiel die Leute auf einer Insel sind, da ist der Mann mit 40 Frauen und dann sucht er sich einen nach der anderen aus und da erlebt man schon mal Sexismus. Oder wenn zum Beispiel bei Sendungen zum Beispiel im Fernsehen, ich bin immer noch beim Fernsehen, ne? Wenn man überlegt, dass zum Beispiel Leute auf einer Insel sind, die müssen so tun, als ob die noch in der Steinzeit leben, wirklich nackig durch die Gegend laufen, kein Schamgefühl mehr. Ja, das sehen unsere Kinder. Und diese Sendungen fangen nicht erst um 0 Uhr an, nein, die fangen erst um 8 Uhr an. Film nach 8, kurz vor 9. Ne? Und das sind noch Zeiten, wo die Kinder nicht alle im Bett sind. Ne? Und das kriegen die mit. So. Und das ist nur die Seite des Fernsehens, was in der Röhre läuft. Und wenn die zum Beispiel nicht in die Röhre gucken, wenn die zum Beispiel auf diese sozialen Netzwerke gehen, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook oder oder TikTok und was es nicht alle gibt, was es da für Videos gibt, was mit Sexismus zu tun hat, ja, dann brauchen wir uns doch nicht wundern, wenn heutzutage die Mädels zum Beispiel mit 14 schwanger werden. Brauchen wir uns gar nicht wundern. Bei uns war früher zum Beispiel der größte Held in der Schule der Junge, der ein Mädchen mal ein Küsschen auf die Wange gegeben hat. Der war für uns der Hero. Aber heute lacht man nur noch darüber. Heute macht man sich überhaupt keine Gedanken mehr.
Letzte, möchtest du dazu
was
sagen?
Ja, ich wollte da was sagen. Also ich habe selber also in meiner Kindheit viel von meiner Mutter oder von meinem Vater was gelernt. Ja, auch was gesagt bekommen natürlich. Ja, meine Mutter zum Beispiel, die ist so integriert, die hat mal vor Jahren gesagt, hätte ich mal besser Deutsch gelernt, ja. Und jetzt versucht sie das noch, ich soll mit ihr Deutsch reden. Also die hat sich gewiss integriert. Ich finde das Wort integriert unnötig, das Wort. Wenn ich hier in Deutschland lebe und Grundgesetze achte sozusagen, auch schütze, ja, und meine Steuern zahle etc., ja, und dann ist die Sache für mich natürlich sozusagen abgeschlossen. Integration gibt es für mich nicht, aber persönlich, meine persönliche Meinung also. Und von daher, ja, man muss gucken, wo der Fehler ist, ja, und daraus was machen, wie gesagt. Mit alten Leuten, das heißt, man muss sich ja auch mit den alten Leuten, mit der alten neuen Generation, wir werden ja viel alt, also in Deutschland, beziehungsweise in der ganzen Welt, gibt es viele alte Leute. Sobald ich ein Rollator sehe, ja, macht sich man schon traurig. Ja? Wie wird meine Mutter da reagieren? Beziehungsweise sind alte Leute für mich auch hilflos, ja, und da muss man was tun. Und von diesen alten Leuten kann man auch was mitnehmen. Ja? Die sind auch erfahren, ja, und von daher ist das die richtige Gesellschaft. Das heißt, von der Generation was mitnehmen und dann auf die neue Generation übertragen. Kommen wir zu auf die Medien. Nicht alle Medien sind schlecht. Ja, ich schaue mir gerne zum Beispiel Geschichten an, Dokumentationen, Tierfilme. Ja, man muss ja nicht unbedingt irgendwelche Programme sehen. Ja, man kann abschalten. Dafür gibt es die Fernbedienung. Es einfach eine Erziehung. Ja, man fängt alles von sich selbst an, sagen, stopp, ja, die Sendung gucke ich gar nicht. Ja, gewiss gibt es verschiedene Medien, aber ja, das kommt und geht.
Ein Thema hätte ich da noch, und zwar eine Studie sagt aus, dass heute in der Gesellschaft viele Ehen zu Bruch gehen, als im Gegensatz zu früher. Was ist eure Meinung dazu?
Da schließe ich mich auf jeden Fall an, weil ich auch beobachte, dass zum Beispiel in der ersten Generation bei unseren Senioren zum Beispiel nicht dieser Wettbewerbsstreit da war. Man hat zum Beispiel, wenn man, ich sag mal, eine Familie hat sich in der Möbelstadt zum Beispiel eine neue Küche gekauft, dann war es in Ordnung. Ich habe noch nie, zum Beispiel bei meinen Eltern, zum Beispiel noch nie gehört, erstmal gehört, die haben das gekauft oder woher kommt das Geld? Oder ist bei denen der Wohlstand ausgebrochen oder so gab es gar nicht. Aber heute ist das wirklich so ein Wettbewerb. Ne, guck mal, das geht ja schon los mit die Person hat so und so viele Follower auf diesem Netzwerk und guck mal, die hat das gepostet und die hat das sich gekauft und sie macht dort Urlaub. Dieser Wettbewerbsdrang, daran gehen meiner Meinung nach die Ehen zugrunde. Weil jeder möchte das schönste und das beste Leben haben und dann beschulden sich vielleicht die Ehepartner gegenseitig. Muss nicht bei jedem Ehepartner so sein, aber sowas gibt es. Dass sie sich gegenseitig irgendwie zum Beispiel so beschuldigen und sagen, weißt du was, warum können wir uns das nicht leisten? Hier, die nehmen an, die machen das auch und so weiter und so fort. Ne? Aber da ist ja auch natürlich wieder das größte Thema, also die Überschrift der Respekt gegenüber nimmt auch mit der Zeit ab.
Ja, die Scheidungsrate, die ist definitiv höher, aber die Scheidungsrate ist auch höher. Die ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, die tragen alle dazu bei, dass diese Rate hoch ist. Weil die Information über das Internet, das Fernsehen, die Umgebung und solche Sachen, die ganzen Themen, wie wir gerade Kinder, schulische Ausbildung und etc., die ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, die tragen alle dazu bei, dass so viele Scheidungen leider passieren. Und ich muss auch sagen, jetzt abgesehen davon, von Ausländern, Nicht-Ausländern, wenn ich jetzt vergleiche, Senioren, deutsche Senioren, sag ich mal, oder türkische oder italienische Senioren, die sind gleich. Die haben vielleicht mal andere Religionen, aber von der Denkweise sind die gleich. Wenn ich jetzt die jetzige Jugend sehe, in unserem Fall die dritte Generation und die deutschen Kinder, Da gibt es auch nicht viele Unterschiede. Die Denkweise ist immer so in die gleiche Richtung und leider ist das immer über die Medien, über die, die ganzen digitalen Plattformen so organisiert, dass die Leute so viel sehen und so viel haben wollen und das spaltet unheimlich. Das ist, glaube ich, das komplette Thema, was wir heute beredet haben, besprochen haben, gehört alles irgendwie zusammen. Und das tragt alles zu negativen Sachen, sei es Scheidungen, sei es Probleme in der Familie, leider immer bei.
Und was spielt eigentlich das Geld eine Rolle in der Gesellschaft?
Auch das Geld, das ist genau das Thema, was wir gerade zusammengefasst haben, mit Scheidungen, mit den ganzen Informationen, mit den ganzen sozialen Netzwerken. Da kommt immer das Geld zum Spiel, weil jeder sieht immer, der macht da Urlaub, der hat das Auto, der hat so ein Haus, der hat so eine Einrichtung, man sieht alles, man liest alles. Und das bringt dann noch mehr, also das, die Leute, die denken, wie wir vorhin sagten, diese Empathie, das Wort Empathie ist eigentlich ein sehr schönes Wort dafür. Man sollte immer Empathien für andere tragen. Man sollte nicht immer alles von der eigenen Fenster, sondern immer von den anderen Fenstern gucken. Man leistet auch was. Wenn jemand sich ein Haus kauft, dann leistet er sich das. Das heißt, der arbeitet dafür auch dementsprechend. Aber das sieht man ja leider nicht. Man sieht immer die Sonnenseite, nie die Schattenseite.
Ja, Empathie. Okay, Mette?
Ja, ich wollte nur sagen, also muss ich mehr kennenlernen, fängt vom Nachbar an, ja, und dann natürlich auch familiär. Ich habe es selber erlebt, mein Nachbar hat mich erst nach 2 Jahren wahrgenommen und nennt mich dann immer Herr Nachbar, finde ich gut, aber trotzdem fehlt etwas. Das heißt, man muss wirklich ein bisschen näher kommen und genauso wie Familie, das heißt, Geld ist ja nicht alles, okay, aber es macht in dem Sinne glücklich, ja, weil man sorglos ist, aber man kann es ändern, ja, das heißt, was machst du falsch, was mache ich richtig, das heißt, was bist du beruflich veranlagt, ja, und dann so ein Austausch, ja, vielleicht entwickelt sich ja was, ja, weil dieser Mensch hat ja das ja verdient, beziehungsweise hat er es ja auch, dann gönnt sich das ja auch, ja. Nur die Gesellschaft ist natürlich, wie gesagt, an Geld gebunden, leider. Ja, und wie gesagt, man muss mehr Aktivitäten miteinander näher kennenlernen und wie gesagt, mehr tun eigentlich.
Also meiner Meinung nach ist, wenn man sich heutzutage die Gesellschaft sich anguckt und sich das Ganze mal vor Augen führt, kann ich nur eins sagen, Geld ist leider alles. Ich sage das jetzt wirklich nicht, weil ich froh darüber bin oder so, aber das ist die nackte Wahrheit. Geld ist leider alles. Ich betone leider. Ohne Geld läuft nichts. Und soll mir keiner ankommen, irgendwie sagen, ja, Geld ist doch nicht alles, man muss glücklich werden. Und ja, aber wie wird man denn glücklich? Mit einem Hartz-IV-Lohn? Oder Flaschen sammeln? Frag mal die, ob die glücklich sind. Die würden auch sagen, hätte ich mal ein bisschen mehr Geld bei Kante, wäre ich noch glücklicher. Leider, ich betone nochmal, leider ist Geld alles.
Ja, ganz zum Schluss dann nochmal, jeder Mensch hat dann die Aufgabe und die Pflicht, Empathie zu machen, damit eine gewaltlose soziale Kommunikation stattfinden kann. So, in diesem Sinne bedanken wir uns, wir zusammen, als Jungbrunnen vom Deutschen Roten Kreuz, ganz herzlich bei euch. Hat mir Spaß gemacht mit euch, auch für mich persönlich. Und ich hoffe auch, dass wir auch einen netten Eindruck bei den Zuhörern erweckt haben. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch und bleibt alle gesund.
Ja, ich bedanke mich jetzt auch für meine ganzen Kollegen hier in der Runde. Das war wirklich sehr schön, sehr interessant und hoffen auch, dass wir in der Zukunft auch wieder zusammenkommen können und auch über diese Sachen philosophieren und Informationen austauschen können. Hier möchte ich mich natürlich sehr herzlich bei unserem Bundesministerium, Bundesrepublik Deutschland, im Namen vom Deutschen Roten Kreuz für das Jungbrunnen-Projekt bedanken. Das ist wirklich schön. Hoffentlich unsere Zuhörer haben wir auch einige Informationen mitnehmen können, mit der Hoffnung, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Dankeschön.
Wir befinden uns jetzt vor der Zentralmoschee in der Duisburger Straße, wo wir heute unsere Interviews machen. Und neben mir steht jetzt Jolanda Kutschi, Projektleiterin Bildung und Integration vom Deutschen Roten Kreuz und die Leiterin des Projekts Jungbrunnen. Jolanda, warum sind wir denn heute hier und nicht wie sonst im Bürgerfunkstudio?
Um die Frage kurz zu beantworten, wie wir wissen, hat uns die Corona-Pandemie etwas eingeschränkt. Trotzdem wollten wir eine Möglichkeit finden, weiterzumachen und einen Weg zu finden, wie das Projekt weiterlaufen kann. Marc, du begleitest das Projekt ja als Medienpädagoge und arbeitest viel im Bürgerfunkstudio. Hast du noch etwas zu ergänzen?
Ja, wie wir ja sehen, vor uns stehen ja so rund 50 Menschen, wäre der Platz im Studio dafür sowieso nicht vorhanden gewesen. Und außerdem ist es in der Tat momentan recht schwierig mit so vielen Leuten im Studio. Da bietet sich das einfach an, das Ganze dann draußen zu machen. Ich übergebe jetzt das Mikrofon mal an unseren Reporter Benjamin.
Ja, wir begrüßen ganz herzlich Herr Jörg Fischer, den Abteilungsleiter vom Deutschen Roten Kreuz Oberhausen. Herr Fischer, schön, dass Sie hier bei uns sind.
Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns sehr, dass uns die Gemeinde der Zentralmoschee hier in der Duisburger Straße die Möglichkeit gegeben hat, gerade auch in diesen Zeiten des fürsorglichen Abstandhaltens im Rahmen des Projekts Jungbrunn Menschen zusammenzubringen. Das Projekt Jungbrunn, das mit Mitteln des Bundesinnenministeriums gefördert wird, soll die gesellschaftliche Teilhabe von Seniorinnen und Senioren durch den ehrenamtlichen Einsatz von Menschen mit Migrationshintergrund verbessern. Und ich glaube, dieses Radioprojekt ist ein sehr gutes Instrument dafür. Daher nochmal ganz herzlichen Dank an den Vorstand, vor allem an den Vorsitzenden, Herrn Bayram Kütschük, und die beteiligten Gemeindemitglieder dafür, dass sie sich persönlich einbringen und uns auch die Räumlichkeiten ihrer Moschee für das Projekt zur Verfügung stellen.